Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Neuss spricht, der Podcast, der über die großen und kleinen Geschichten des Rheinkreis Neuss berichtet. Und heute ist wieder mal ein besonderer, sicherer Podcast, denn ein Arzt ist anwesend. Ich bin nämlich heute bei der Frau Dr. Wiesner. Hallo, Frau Dr. Wiesner.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Ja.
Das heißt, heute kann überhaupt nichts passieren. Wenn jemand einen Herzinfarkt umkippt, dann sind wir hier topsicher.
Direkt vor Ort, genau.
Sehr gut. Marc erholt sich noch vom Schützenfest, wird aber bald auch wieder vor den Mikros zu hören sein. Genau. Bevor wir anfangen, haben wir eine kleine schnelle Fragerunde, nämlich die 5 Fragen des Quiquirinius. Und da legen wir einfach los. Wenn Sie an Neuss denken, denken Sie an?
Schützenfest.
Gerade naheliegend. 3 Orte, in denen Sie im Rheinkreis Neuss gerne sind.
Karst, weil ich hier arbeite. 3 Orte. Neuss selbst bin ich gar nicht so oft. Und Krefeld ist jetzt nicht im Kreis, ne?
Nee, leider nicht.
Gut.
Vor den Toren. wenn der kleine und große Hunger kommt, gehe ich zu?
Zum Bäcker.
Okay. was gibt's denn da Leckeres, was Sie empfehlen können?
Belegte Brötchen mit Schnitzel, sehr lecker.
Oh, sehr gut. Sie sind einen Tag Bürgermeister vom Rheinkreis Neuss. Was machen Sie?
Ich erkläre das sofort zum Feiertag.
Sehr gut. Und das kann der Rheinkreis Neuss besser?
Bestimmt auch feiern.
Sehr gut. Ja, ich habe ja schon gesagt, Frau Dr. Wiesner, Sie haben eine eigene Praxis in Karst. Mal ganz blöd gefragt, wie kommt man dazu, eine Praxis aufzumachen? Wie ist so Ihre Karriere verlaufen?
Ja gut, also ich hab ganz normal studiert. Ich war 6 Jahre bis zum Facharzt in der Klinik beschäftigt, wie man das so üblicherweise macht. Dann war die Frage, wie geht's weiter? Irgendwie Klinikskarriere oder Niederlassung. Bei mir und meinem Mann zusammen hat sich das ein bisschen anders ergeben. Wir waren dann noch 8 Jahre Schiffsärzte auf 2 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen. Und dann, wenn diese Zeit auch mal irgendwann vorbei ist, haben wir eben gesagt, gut, jetzt lassen wir uns sozusagen nieder. Und dann war klar, Praxis aufmachen, weil man einfach auch so sein eigener Herr ist und das auch genau das ist, was Spaß macht.
Schiffsärzt, das klingt ja spannend. Wie kommt man dazu, auf einem Schiff, ich würde jetzt mal sagen, anzuheuern, aber es ist ja nicht mehr so, dass man anheuert, sondern es...
Ja, so ähnlich. Also eigentlich ergab sich das wirklich über einen Zufall. Eine Kollegin von mir hat eine Kreuzfahrt gemacht mit ihrer Mutter und der Arzt an Bord, der hat eben gefragt, ob sie auch mal Vertretungsarzt sein möchte. Und einen hat das dann so in der Frühbesprechung einfach in die Runde geworfen, meinte mehr so mein Oberarzt oder Chefarzt. Und ich habe große Ohren gekriegt, weil eben gerade auch anstand, was macht man so in der Zukunft. Und dann haben wir diesen spanischen Chef angerufen und haben eigentlich angeheuert. Für 1,5 8 war geplant, dann sind 8 draus geworden.
Okay, das stelle ich mir spannend vor. Sieht man da wirklich viel oder ist man wirklich nur auf dem Schiff und...
Man sieht auch viel. Also wir waren auf kleinen Schiffen mit 300 bzw. 400 Passagieren, die dadurch eben wirklich auch kleine Orte anlanden, richtig mehr oder minder um die Welt fahren. Man kann sehr viel sehen, man hat seine Arbeitszeit und immer wenn das Schiff an Land liegt tagsüber und man jetzt nicht beschäftigt ist, darf man natürlich auch rausgehen und was angucken. Und das haben wir viel genutzt.
Ja, Wahnsinn. Also das ist ja... Stelle ich mir aber auch als Arzt, gerade wenn man am Patienten dran ist, sehr mit dem Schiffsgang, mit dem Wellengang schwierig vor, oder?
Ja, natürlich. Es ist ein ganz großes Thema, die Schiffskrankheit. Mhm. Da ist man natürlich viel beschäftigt, wenn es schaukelt. Es ist auch mal sehr spannend, wenn irgendwelche Verletzungen sind und man eigentlich einen ruhigen Transport, sage ich mal, bräuchte und dann das Schiff eben weiter schaukelt. Man muss halt über den Tellerrand gucken. Weil man, also auf so einem kleinen Schiff gibt es im Prinzip nur eine Person, den Arzt ohne, ohne Schwestern, ohne großen Stab oder so. Und da ist man dann alles. Dann näht man, dann gipst man, dann kümmert man sich vom Herzinfarkt über die Erkältungskrankheit eben initial erstmal um alles. Das macht die Sache sehr spannend.
Ja, Wahnsinn. Das stimmt. Hat man dann auch so ein, also wird man noch erkannt, so die, der ist der Schiffsarzt?
Ja, ja, also man läuft immer in Uniform rum. Mhm. Man ist offiziell, der Schiffsarzt hat ist hoher Offizier, hat einen halben Streifen weniger als der Kapitän, das heißt 3,5 Streifen. Liegt daran, dass der Schiffsarzt der Einzige an Bord ist, der dem Kapitän sagen kann, nee, wir müssen aus medizinischen Gründen jetzt die Route ändern, irgendeinen anderen Hafen anfahren. Deswegen ist er, damit das keine hierarchischen Probleme gibt, möglichst hoch angesiedelt, sag ich mal. Aber normalerweise geht das wirklich im Gemeinsamen, weil auch der Kapitän natürlich nicht möchte, dass eine Katastrophe passiert.
Das ist wirklich so, dass Sie die Befugnis hatten, dann zu sagen, ja, nee, wir fahren jetzt erstmal
rechts. Ja, ist auch öfter passiert. Also klar, es muss in Absprache passieren, aber wenn das Schiff den Kurs ändern muss und woanders hin, da hängt eine riesen Organisation dran und natürlich auch Ausfall und richtig hohe Kosten. Das heißt, man macht das nicht aus Jux und Dollerei. Das ist man sehr schnell sechsstellig von den Tageskosten, was das Schiff dann angeht.
Ja, Wahnsinn. Ja, und dann irgendwann hat diese spannende Zeit dann auch geendet und eine neue hat begonnen, indem sie dann ihre eigene Praxis aufgemacht hat.
2015 sind wir vom Schiff runter und dann war klar, wir haben eine Weile Honorararzttätigkeit gemacht, was ja so als Übergang möglich war, aber das ist auf Dauer nicht das, was einen erfüllt. Und dann waren wir in der Niederlassungsberatung in Düsseldorf und haben eben gefragt, wo es Sitze gibt oder wo es Praxen gibt abzugeben. Und dann sind wir auf Karst gestoßen. Und sind
jetzt mal für uns Nicht-Mediziner, was bedeutet Honorararzt?
Honorararzt, also in den Krankenhäusern vornehmlich oder auch manchmal in Praxen werden einfach Ärzte für einen Tag, für ein paar Wochen, für stundenweise, sage ich mal, da gibt es quasi Vermietungen. Da ist man dann bei der Vermietung angestellt oder eben rein freiberuflich. Das war immer ein bisschen unterschiedlich und konnte dann einen Nachtdienst oder mal ein paar Wochen oder irgendwo in der Klinik sein.
Ja, spannend, okay.
Ist natürlich sehr, man muss sich sehr schnell einarbeiten und flexibel sein.
Verstehe ich. Okay, und dann haben Sie den Schluss gefasst, wir lassen uns nieder, nachdem Sie...
Genau. Dann war klar, also das macht auf Dauer nicht so viel Spaß. Man möchte ja auch irgendwie seine Sache aufbauen und Niederlassung war auch das, wo wir hin wollten, also wo ich auch hin wollte auf jeden Fall mit einer eigenen Hausarztpraxis. Und dann ergab sich, dass es in Karst sogenannte freie Sitze gibt. Das war dann halt eine komplette Neugründung. Also am Anfang ohne irgendeinen Patienten und die Räume noch selber umbauen und so weiter. Und da haben wir uns dafür entschieden.
Okay. Was sind so die Gedanken, wenn man eine Praxis ausmacht? Muss man dann schon, also ist das unterschiedlich zu einer normalen Gründung, wo man schon guckt, okay, wo ist meine Zielgruppe oder wie...
Ja, man guckt natürlich schon. Also auch in der Praxis wie in jedem Geschäft, sage ich mal, ist es wichtig, wo bin ich? Was für ein Klientel habe ich dann? Deswegen, da wir nicht aus Karst kommen oder aus der Gegend, haben wir uns natürlich erstmal informiert, wie ist hier so der Durchschnitt, wer wohnt hier, wie sind die Situationen. Da muss man schon sehen, welches Klientel habe ich vermutlich, also ganz normales Durchschnittsklientel oder ich meine, gibt natürlich auch Praxen in Brennpunkten. Das muss man dann eben bewusst mögen oder nicht mögen. Und deswegen, klar, guckt man da, was geht.
Okay, jetzt bin ich neugierig. Also ich hatte schon im Vorgespräch gefragt, dass die Frage kommen wird, wie gesund oder wie krank ist denn das Gebiet hier?
Also ich würde sagen, es ist ein ganz normaler Durchschnitt, ja, der nicht zu krank und nicht zu wenig krank ist. Es ist regionsmäßig, da wir ja wirklich viel schon erlebt haben, tatsächlich in Deutschland unterschiedlich, mit was für Fragestellungen die Leute zum Arzt gehen. Das war mir auch nicht ganz klar. Also ich habe zum Beispiel im Krankenhaus gearbeitet in Südniedersachsen. Da war es einfach ein ganz anderer Menschenschlag als jetzt hier beispielsweise. Ne? Also das sind schon Unterschiede. Aber letztendlich, es ist nicht kränker oder weniger krank als woanders.
Okay. Genau. Ja, und jetzt sind wir knapp ein Jahr nach einer riesengroßen Pandemie, wo natürlich Sie wahrscheinlich ihre viel, viel zu tun hatten. Mhm. Wie haben Sie die Zeit so erlebt? Also wie war das dann quasi an vorderster Front zu stehen gegen die Pandemie?
Ja, anstrengend auch. Also ganz initial vor lauter Angst kam ja keiner mehr in die Praxis. Da hatten wir sogar ganz kurzfristig mal Kurzarbeit. Da ist man dann wieder auch vor ganz anderen Herausforderungen, ganz, ganz einfach als Unternehmer auch. Das hat sich dann schnell gegeben. Wir hatten also immer viel zu tun. Das heißt, zum einen habe ich die Pandemie aus persönlicher Sicht halt mit immer arbeiten und nie Lockdown erlebt, was dann wieder so einen Widerspruch zum Privaten hatte. Also ich hatte selber immer Arbeit, aber eben im Privaten dann plötzlich Lockdown. Und zum anderen war es halt medizinisch natürlich auch sehr anstrengend, weil diese, gerade als das Impfen begann und es ja nun wirklich nicht gut strukturiert wurde, jetzt nicht von unseren Praxen und den Niedergelassenen, sondern eben von oberer Stelle, sage ich jetzt mal, das war sehr anstrengend, dann noch alle anrufen und so, da mussten wirklich Überstunden geschrubbt werden und die Leute waren unsicher und unzufrieden oder. Also es gab immer unterschiedliche Phasen. Mhm.
Sie haben ja natürlich dann auch die Impfung durchgeführt. War es am Anfang, ist sie gut angenommen worden oder gab es dann eher auch so eher Zweifel?
Also sie ist schon sehr gut angenommen worden. Wir hatten ganz initial das Problem, dass ja jeder endlich die Impfung wollte und wir dann auch Startschuss, ja, aber dann in der zweiten Woche kein Impfstoff. Krass. Das heißt, sie haben Listen von mehreren hundert Namen und kriegen 5 Impfdosen in einer Woche. Das sind dann so Sachen, da läuft das Telefon nur noch Sturm und man kann immer nur sagen, ja, ich weiß nicht, was ich als nächstes kriege. Also das waren so sehr anstrengende Zeiten. Da muss dann das Team auch zusammenhalten und bereit sein, viel zu tun. Mhm. Waren sie, kann ich ganz stolz sagen, ich habe ein gutes Team.
Sehr gut, das braucht man auf jeden Fall. Ja, Sie bieten ja nicht nur die reine Hausarztpraxistätigkeiten an, sondern Sie haben noch ein paar Zusatzdienstleistungen, die Sie anbieten.
Genau.
Immer wenn ich hier reinkomme, sehe ich immer ein Schild, wo Sie freudestrahlend gerade etwas machen. Wo ich finde, dass Sie da ein bisschen zu gut gelaunt sind, aber.
Och, das kann auch Spaß machen, so ist es nicht. Ja, natürlich ist auf einem Werbeschild das Strahlen etwas größer. Ja. Ja, also wir bieten hier auch Lasertherapie an, das heißt Laser zur Behandlung von Pigmentstörungen, zur Tattoo-Entfernung. Das hat auch ganz umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Wir haben außerdem in der Praxis eine spezielle Behandlung für Arthrose, nennt sich MBST. Und jetzt gerade auch Pandemie geschuldet, wo fast jeder Patient, ob jetzt aufgrund von Corona oder aus anderen Gründen über Müdigkeit und Erschöpfung klagt, bieten wir die IHHT an. Das ist eine sozusagen intelligentes Höhentraining für die Zellen. Das ist sehr, sehr spannend, weil es eben genau die Auffrischung und diese gegen diese Erschöpfung, gegen diese Müdigkeiten angeht.
Was genau? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Das vom Ablauf ist das einfach nur so, dass man sich hinlegt und mit einer Sauerstoffmaske einfach atmet. Mehr muss man nicht machen. Und die Therapie beruht darauf, dass sie individuell getestet einige Minuten zu wenig Sauerstoff bekommen, quasi Höhenluft. Dann sind sie auf dem 4000er gelaufen. Und danach wird zu viel Sauerstoff gegeben. Und man kennt es ja vom Spitzensport. Die Spitzensportler gehen ins Höhentraining, um richtig fit zu werden. Das ist wissenschaftlich sehr gut ergründet, was da passiert. Und genau durch diese Modulationstherapie werden unsere kleinen Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, erneuert. Also gerade die nicht mehr so viel leisten. Und in jeder Zelle sind Mitochondrien. Und darauf beruht eben dieses dieses Höhentraining für jedermann, sage ich mal. Mit sehr, sehr guten Erfolgen, gerade auch nach Covid, wo viele unter dieser chronischen Müdigkeit leiden.
Spannend. Mhm. Jetzt, ja, das sind ja wirklich ein breit gefächert und breit aufgestelltes. Genau,
Akupunktur bieten wir auch noch an.
Also auch noch.
Wenn ich schon aufzähle, ja.
Ist das denn, Akupunktur, habe ich mich immer gefragt, ist das denn eigentlich nur eine Wellnessbehandlung oder gibt's
nee,
da
ganz
auch
im Gegenteil. Also Akupunktur ist ja also nach traditioneller chinesischer Medizin, das ist ja eine über 4000 Jahre alte Medizin, die auch inzwischen wissenschaftlich erwiesen ist. Man hat mehr oder minder zufällig über eine andere Forschung die ganzen Akupunkturpunkte auch wirklich nachgewiesen und gefunden, wo ein geringerer Hautwiderstand ist. Also führt zu weit, aber es ist tatsächlich erwiesen. Und Sie können die Akupunktur für fast alle Bereiche auch anwenden. Es ist halt ein anderer Ablauf. Es ist nicht so schnell. Also wenn man eine chronische Erkrankung hat, muss man auch eine Zeit haben, um das mit Akupunktur zu verbessern, zu behandeln. Aber es gibt bestimmte Sachen, die super drauf anschlagen, wie Tinnitus fast als einziges. Das ist Schulmedizin ist bei Tinnitus relativ aufgeschmissen. Mit Akupunktur kann man eine ganze Menge erreichen. Migränebehandlung kann sehr gute Erfolge haben, Schwindel, solche Sachen.
Und immer sagen kann, aber muss nicht. Ne?
Man darf kann, aber muss nicht. Es geht nicht. Es ist so. Genauso wie wenn ich 30 Menschen bei Kopfschmerzen eine Paracetamol gebe, funktioniert es auch nicht bei jedem.
Na, okay.
Sag mal, das ist so in der Medizin. Es hat immer ein Spektrum, was geht und was geht nicht.
Jeder Körper ist da unterschiedlich.
Genau.
Ja, wie sieht denn so ein Tagesablauf?
Ja.
Wie sieht denn so ein Tagesablauf von Ihnen aus? Also von morgens bis abends?
Von morgens bis abends in der Praxis.
Genau.
Also wenn wir dann durch den mehr oder weniger Stau hier angekommen sind, weil ich aus Krefeld komme, geht aber eigentlich immer ganz gut, dann beginnt es einfach direkt damit, dass ich die Labore vom Vortag kurz angucke. Und dann beginnt auch schon die Sprechstunde. Die ist bei uns Terminsprechstunde. Das heißt, außer denen, die mit akuten Sachen noch dazwischen geschoben werden, haben wir eigentlich Termine vergeben. Und dann habe ich eigentlich Sprechstunde bis um eins, also von 9 bis um eins, mit den unterschiedlichsten Aufgaben, sage ich mal. Jeder hat ein anderes Problem. In der Mittagspause mache ich dann sehr, sehr häufig noch Hausbesuche, entweder in den Altenheimen oder bei Leuten, die eben gar nicht kommen können. Das ist auch immer sehr unterschiedlich. Und dann nochmal Nachmittagssprechstunde. Unterschiedlich mit Ultraschall, mit eben dann akut EKG, Wundbehandlung teilweise. Also es ist schon immer wieder ein bisschen was Unterschiedliches.
Dann kommen Sie aber auch nach einem langen Tag nach Hause.
Ja, stimmt. Dann freue ich mich auf mein Zuhause und meine süßen Bengalenkater.
Sehr schön. Jetzt mal ganz frech gefragt. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie Stau haben. Können Sie nicht einfach ein Blaulicht besorgen und einfach aufs Dach setzen?
Wäre schön, bringt nichts. Geht leider. Nicht einfach so. Nee, wir fahren tatsächlich über die Landstraße und kommen eigentlich immer ganz gut durch.
Okay, man kennt mittlerweile seine Wege.
Genau.
Sehr cool. Ist es denn so, dass man auch merkt, wenn man so als Arzt auftritt, dass man dann so einen speziellen Status hat? Also haben Sie mal beim Bäcker gestanden in der Schlange und wollten dann haben gesagt, ich bin Arzt, ich muss nach vorne?
So ungefähr, so habe ich es noch nicht gemacht. Es ist sehr unterschiedlich. Also klar, wenn man hier durch Karst läuft und gegrüßt wird von Patienten, das ist schon sehr schön, oder wenn man sich im Restaurant oder so begegnet, dann wird oft so, guck mal, meine Ärztin. Ja, aber ansonsten ist es auch nichts so anderes. Es ist schon nett, wenn die Leute einen erkennen, aber
aber gibt es denn auch die Situation, dass dann jemand kommt und sagt, ja, ich habe da hinten irgendwas, können Sie mal kurz
Ja, ja, also sagen wir so, natürlich wird man dann, wenn man erkannt und angesprochen wird, auch gerne sofort mit irgendeinem medizinischen Problem angesprochen.
Ach, okay, ja.
Das gibt es schon immer wieder.
Das ist wahrscheinlich, gibt es zwar ganz vielen Berufen diese Berufskrankheit.
Das ist immer so, ja. Das war auf dem im Schiffsleben auch, weil man dann ja nur immer offiziell war, auch egal, ob man gerade beim Frühstück saß oder nicht, da wurde man angesprochen. Das ist einfach so, das gehört dazu.
Okay, man hat es nur darauf eingestellt. So, jetzt wollen wir alle gesünder leben. Dafür gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Gadgets und Techniken. Ich würde gerne mal persönliches Interesse, ich trage ja auch selber so eine Smartwatch. Wie sinnvoll ist es, sowas zu tragen? Ist es wirklich, hilft es?
Ja, ich denke, es hilft, um sich ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Also ich sag mal, die einzelnen Features der Smartwatch, ob die einen immer so helfen oder ob die jedem gleichermaßen helfen oder manche auch etwas nervös werden, weil dann, mein EKG ist irgendwie. Aber prinzipiell mal so sich zu orientieren, wie viele Schritte laufe ich denn und habe ich wirklich genug Bewegung, oder dass man sich einfach ein bisschen auskennen lernt, was esse ich, wie esse ich, das ist schon sinnvoll. Man sollte sich, sage ich mal, nicht damit gängeln oder geißeln. Ich denke immer, das ist so ein gesunder medizinischer Menschenverstand wäre auch schön.
Verstehe. Und wie kann man das erreichen, dass man so ein bisschen mehr Verständnis für seinen eigenen Körper bekommt? Also was sind so die Top-Tipps als Mediziner, was man so im Alltag umsetzen kann?
Die Top-Tipps, ich meine, gut, natürlich ist eine gesunde Ernährung sinnvoll. Da wird man ja so überflutet und heutzutage kennt sich ja eigentlich schon fast jeder aus, was sind Kohlenhydrate, was sind Proteine. Ich sage immer, wirklich eine schöne Mischung. Es kommt natürlich auch darauf an, was für Vorerkrankungen hat man jetzt. Ich meine, wenn man natürlich sehr übergewichtig ist, dass das ungesund ist und man dann Folgeerkrankungen hat, ist einfach bekannt. Und merkt man dann natürlich auch selber, dass da natürlich die Ernährung sinnvoll ist, umzustellen auf ein normales Maß gepaart mit Bewegung und eventuell dann wirklich auch mit professioneller Hilfe, Ernährungsberatung oder Ähnlichem ist sinnvoll. Bewegung ist immer gut, aber ich persönlich denke, dass eben vor allem auch Spaß am Leben und was unternehmen und sich fordern, wirklich zu einem gesunden Leben beiträgt.
Okay, gut, das machen wir auf jeden Fall alle. Ja, wenn man jetzt als Arzt agiert und auftritt, kommt man natürlich auch mit Schicksalsschlägen in Kontakt.
Ja.
Wie schafft man es, professionell zu bleiben und da einen Abstand zu gewinnen?
Wie kann man gar nicht so genau beantworten. Es ist ganz wichtig von Anfang an, dass man das nicht alles nach Hause nimmt. Weil, man darf nicht so ein Helfersyndrom haben. Das darf jetzt natürlich nicht falsch verstanden haben. Helfen ja, aber nicht alles lösen wollen. Das geht einfach nicht. Man muss professionell und 100% in der Zeit, in der man mit dem Patienten zu tun hat. Und danach sollte man nicht alles nach Hause nehmen, weil das wird zu viel.
Mhm. Okay. Gibt es denn da auch irgendwie Anlaufstellen für Sie persönlich, dass Sie, wenn Sie merken, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen, dass Sie eventuell eine Art Supervision bekommen oder irgendwie sowas?
Ist tatsächlich in der Ausbildung und in der Begleitung von Ärzten sehr wenig und nicht wirklich gut ausgebaut. Also ich persönlich gut, mein Mann ist auch Mediziner, wir können uns austauschen, wir mögen das auch und diskutieren auch gerne zu Hause mal, ob jemand noch eine Idee hat über den einen oder anderen und sind damit dann auch können das gut bewältigen. Ich weiß, früher in der Klinik war man, sag mal, als junger Notarzt oder so schon mal ziemlich alleine und musste das mit sich selber ausmachen. In größeren Kliniken gibt es auch mal sowas wie Barlind-Gruppen, die das erarbeiten, aber eher weniger.
Okay. Sollte es aber mehr geben, höre ich da so ein bisschen
raus. Wäre sinnvoll. Ich bin sicher, dass nicht nur ich aus der Erinnerung, sondern auch viele Kollegen sich mal alleine gefühlt haben mit der Verarbeitung. Und wenn man dann nicht einen Kollegen hatte, mit dem man sprechen konnte oder zu Hause oder so, da war es nicht so gut. Also die Betreuung davon ist bestimmt suboptimal.
Okay, cool. Ja, ich persönlich habe ja vor kurzem auch mal mich komplett durchchecken lassen, fand das auch ganz spannend. Würden Sie das jedem empfehlen oder ist es dann sowas, was man ja machen kann, aber nicht muss?
Also es ist schon sinnvoll, so einen Check zu machen, sich einfach mal komplett durchchecken zu lassen, in welcher Frequenz. Das bespricht man dann mit dem jeweiligen Arzt, was dann sinnvoll ist zu wiederholen. Aber klar, wir machen das alle eigentlich viel zu wenig, dieses Vorbeugen, statt dann zum Arzt zu gehen, wenn der Kopf schon unterm Arm ist, ist natürlich viel besser, wenn man etwas früh erkennt und noch viel tun kann.
Was sind denn gute vorbeugende Maßnahmen, die man zusammen mit dem Arzt erarbeiten kann, wenn Sie es sind oder jemand anderes?
Vorbeugende Maßnahmen mit also Check-ups oder genau. Ähnliches. Also gut, sicherlich mal, je nachdem, was für Beschwerden man hat, Untersuchungen machen oder einfach wirklich diese generellen Check-ups, Blutabnahme, mal ein EKG, Blutdruck messen, um eben Dinge, die man gar nicht so sehr merkt, wie erhöhten Zucker oder eben mal erhöhten Blutdruck, das muss man nicht unbedingt negativ empfinden, ist aber doch wichtig in der Vorbeugung, dass man da rechtzeitig was tut.
Okay, cool. Und das, Entschuldigung, und jetzt bin ich als Patient bei Ihnen. Und was sind so die größten Missverständnisse, die immer und immer wieder auftreten, gerade bei solchen Behandlungen oder gerade bei der Interaktion zum Patient zum Arzt?
Missverständnisse, also wo man aneinander vorbeispricht eventuell. Gut, was ich nicht wirklich als Missverständnis empfinde, was aber natürlich aus ärztlicher Sicht die Begrifflichkeit. Also der Patient kommt meistens, ich möchte ein großes Blutbild. Dann weiß ich natürlich, was er meint. Eigentlich ein Komplett-Check-up von allen möglichen Werten, sei es Niere, Leber, Cholesterin, Zucker. Medizinisch ist das große Blutbild ein Begriff fürs Differentialblutbild, meint eigentlich also was ganz anderes. Deswegen da natürlich ein Missverständnis, das aber faktisch eigentlich nie zu einem tatsächlichen Fehlbestimmung führt. Solche Sachen.
Sie machen das ja jetzt schon eine ganze Weile, den Beruf. Insgesamt, wie lange sind Sie schon praktizierende Ärztin?
Also ich habe 2000 angefangen.
2000 angefangen, muss man ja schon zu. 23 Jahre, nicht schlecht. Wie hat sich der Beruf entwickelt? Was sind so die gravierendsten Änderungen, die so im Alltag sich bemerkbar haben machen als Ärztin?
Gut. Über die Zeit kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen. Für mich war natürlich eine gravierende Änderung vom Klinikarzt in die Niederlassung. Und niedergelassen bin ich ja erst seit 7 Jahren. Da, wenn man auf die anderen, auf die älteren Kollegen hört, ist natürlich ganz viel passiert mit der Bürokratie. Wir haben halt Formulare bis zum Abwinken. Wir haben Gott sei Dank eine ziemlich papierlose Patientenverwaltung, aber mit trotzdem unheimlich viel Papier letztendlich, mit viel Dokumentation und alles. Ich denke, das ist halt entscheidend viel mehr geworden, dass da viel mehr Vorschriften sind. Und gut, ich habe es jetzt so kennengelernt, insofern finde ich es nicht so schlimm, wenn man es mit weniger kennengelernt hat und jetzt kurz vor der Pension steht zum Beispiel, dann ist man da wahrscheinlich mehr am Stöhnen, warum man sich nicht so sehr um Patienten kümmern kann, sondern hauptsächlich am Rechner sitzt.
Ja, verstehe. Aber allein auch die Nutzung der Gerätschaften. Die Geräte sind wahrscheinlich 1000-mal moderner als die Sie zu Beginn Ihrer...
Klar, also ich meine, gut, ich sag mal, Medizin geht nie ganz so schnell, ja, so dass ich mit meinen 23 Jahren natürlich schon am Anfang einen Ultraschall kennengelernt habe, der auch schon ganz gut war. Da ist nicht so der Riesenunterschied, aber ich da meine auszubildenden Ärzte gehört habe, die hatten dann halt wirklich noch die alten Techniken, die nicht einmal spritzen, sondern eben zu sterilisierende Sachen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, ganz klar. Von den Medikamenten her gibt's natürlich immer was Neues. Man wird mit vielen Studien und was jetzt noch besser, welche Kombinationen. Also ist ja nun mal so, dass man ständig dazu lernen muss und es auch sollte.
Ist in vielen Berufen so.
Ja.
Und sehen Sie irgendeine Entwicklung in der Zukunft, die die Sie jetzt schon erleben, also wo Sie sagen, dahin wird sich das Ärzteleben entwickeln?
Weiß ich nicht so genau, ob ich da jetzt sowas direkt abschätzen kann, weil ich einfach mittendrin bin. Ich denke, wichtig ist vor allem, dass egal wie es in die Zukunft geht, man weiterhin den Patienten untersuchen sollte und zuhören sollte. Das ist immer noch die absolute Grundlage in der Medizin. Und gerade in der Ausbildung, jetzt im Studium von den jungen Kollegen, geht das manchmal eventuell ein bisschen unter. Zu viel Geräte, zu viel Labor, zu viel alles und man erkennt gar nicht mehr, was der Mensch eigentlich sagt.
Ja, das hat man wahrscheinlich im Krankenhaus mehr als wenn man
genau.
Dann... Ja, cool. Wenn Sie jetzt jemanden raten würden... Oder jemand möchte Arzt werden. So, kommt zu Ihnen und Sie, welche guten Ratschläge würden Sie mit auf den Weg geben? Also, was sind so Stolpersteine, die Sie gemacht haben, die Sie jemandem anderen dann ersparen möchten?
Ja, gut. Also, Medizin studieren, Arzt sein ist auf jeden Fall viel Arbeit. Man muss durch die ganze Zeit durch oder auch drinbleiben, wenn man es möchte, mit den vielen Nachtdiensten, mit den 24-Stunden-Diensten, mit den 36-Stunden-Diensten. Wenn einem das alles von Anfang an ganz bewusst ist, weiß ich nicht, ob man sich immer so entscheiden würde. Also deswegen, da muss man natürlich gut gucken, möchte man das auch. Man sollte eben, was wir vorhin besprochen haben, sich nicht alles nach Hause mitnehmen. Also man muss Abstand haben können, sonst wird man an dem Beruf auch relativ verzweifeln. Und ansonsten muss man natürlich gucken, in welche Fachrichtung man möchte.
Was sind so die spannendsten Fachrichtungen?
Spannend, also gut, spannend. Das Spannendste ist natürlich, was ich mache, der Hausarzt mit allem drum und dran. Also ich bin hausärztlich tätige Internistin. Das heißt, da ist einfach das breiteste Spektrum. Aber natürlich sind die einzelnen Fachrichtungen natürlich auch sehr, sehr interessant, ob man jetzt eher Chirurgie macht oder eben eher Kardiologie. Es ist halt speziell.
Kommt dann auf den Typ an.
Genau.
Gut, also medizinischer Zehnkampf ist also der Internist. Ja, genau. Aber denken Sie denn auch, also nochmal auf den Punkt zurückzukommen mit dem nicht nach Hause nehmen, wird man da im Studium in irgendeiner Hinsicht drauf vorbereitet? Gibt es da irgendwie so?
Nö.
Nee, gar nicht.
Eigentlich nicht. Also die Entwicklung muss man selber machen. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch, es ist nicht alles schlimm, was man nach Hause nimmt, aber man muss den Abstand dazu behalten.
Cool. Ja, deshalb kann ich auch nur noch sagen, geht gerne zu Frau Dr. Wiesner, Robert Kochstraße, wie war die Hausnummer?
14a.
Ansonsten findet man sie aber auch ab und zu mal, das habe ich selbst erlebt, als ich ein kleines Malheur hatte in der Küche. ich darf sagen, sie nicht. sie auch ab und zu irgendwo anders sind. Ist das noch so, dass sie...
Ja gut, das ist der hausärztliche Notdienst, der von allen Kollegen der Region eben im Etienne-Krankenhaus in dieser Notarztpraxis am Wochenende zu bestimmten Zeiten oder abends, da haben wir einfach regelmäßig Dienste.
Okay, das ist so von der Ärztekammer?
Genau, das ist vorgegeben und das sind über 500 Kollegen letztendlich, die da eingeteilt sind. Deswegen hat man da 2, 3, 4 Dienste im Jahr.
Ah, okay, interessant. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht.
Ja, da haben wir uns zufällig gesehen, genau.
Ja, sind Sie denn auf Social Media aktiv oder irgendwie was, wo man Sie kontaktieren, also außer Ihrer Website?
Nee, in dem Sinne nicht. Also medizinisch jetzt keine Facebook-Seite oder ähnliches.
Das ist der Moment, wo Sie Werbung machen dürfen.
Ja, gut. Nee, also es ist einfach keine Aktivität jetzt auf Social Media, aber unsere Webpage, da sind auch die neuesten Informationen drauf, da sind Informationen, was wir tun. Und ansonsten Social Media bin ich nur im privaten Bereich.
Okay.
Mit der Band.
Okay. Jetzt aber noch eine abschließende Frage, bevor wir zur Verabschiedung kommen. Wenn Sie Fernsehen gucken, dann kennen Sie ja die bekannten Ärzte-Serien. Können Sie sich das nur angucken oder ist das dann so,
Das. Es ist schon kritisch. Es ist eher lustig. Es gibt eine einzige Fernsehserie, die medizinisch gut recherchiert war. Das war Emergency Room. Mhm. Das war ein Muss als Student. Ansonsten ist es, ja, nein, muss man nicht unbedingt gucken.
Auf gar keinen Fall. Okay. Also so. Wenn Dr. House sagt, es ist Lupus, dann...
Ja, da sind schon viele Sachen auch, glaube ich, ganz gut. Aber speziell.
Okay, sehr gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses sehr, sehr umfangreiche und interessante Gespräch. Möchten Sie noch was abschließend sagen? Irgendwie geben Sie uns einen medizinischen Ratschlag.
Dann gebe ich den aktuellen Ratschlag. Demnächst ist Grippeimpfungszeit ab Oktober und auch sonst mal den Impfstatus auffrischen. Impfen ist großes Thema der letzten Jahre. Ja. So, nicht nur auf Corona bezogen.
Alles klar.
Ist sinnvoll.
Und achtet darauf, dass ihr euch gesund ernährt. Sehr gut. Vielen Dank und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, vielen Dank. Thank you.